und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Wagner und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine persönliche Investor Story. Bevor wir zur eigentlichen Podcast-Folge kommen, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Bei OnVista, dem Portal rund um das Thema Börse und Geldanlage, kannst du kostenlos Musterdepots und Watchlisten von Börsenexperten abonnieren, somit deren Anlagestrategien nachverfolgen und dir Inspiration für deine eigenen Investments holen. Um das Ganze nutzen zu können, musst du dich nur einmalig für den kostenlosen MyOnVista-Bereich registrieren und kannst dann sofort loslegen. Den Link dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Diana Keil. Diana, grüß dich.
Hallo, Daniel.
Schön, dass es geklappt hat, endlich mit unserem Interview. Wir haben da jetzt ja schon ein bisschen, sind seit längerem schon in Kontakt, haben da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet im Gespräch quasi. Und heute hat es dann endlich geklappt mit unserem Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke auch für die Einladung, Daniel.
Ja, Diana, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich vielleicht noch mal ganz kurz vor und erzähl mal, was du so machst.
Ja, sehr gerne, Daniel. Also ich bin die Diana Keil, komme aus der Nähe von Karlsruhe, was man auch am Dialekt vielleicht hören mag. Und ich bemühe mich aber, Hochdeutsch zu sprechen. Ich bin Mama von 3 Kindern. Die sind jetzt 4, 6 und 8 Jahre alt. Ich bin alleinerziehend. Ich habe die letzten Jahre sehr viel Zeit damit verbracht, mein Immobilienportfolio aufzubauen. Habe da auch sehr viel mit Leidenschaft agiert und deswegen ging es wohl auch relativ schnell. In erster Linie würde ich mich aber wirklich als Vollblutmama bezeichnen und das mit den Immobilien läuft so ein bisschen nebenbei, sagen wir mal
so. So ein bisschen nebenbei ist ja bei dir gut gesagt, ja, finde ich gut. Weil du hast ja jetzt nicht nur 2, 3 Immobilien, du hast ja ein paar mehr.
Genau, also im Moment ist es immer schwer, da einen Überblick zu behalten, aber es müssten so um die 50 Wohneinheiten sein.
Wow.
Ja, hauptsächlich im Bereich Ferienimmobilien, das ist meine eigentliche Leidenschaft. Ich habe aber auch Immobilien, wo Festvermietungen drin sind, aber die Ferienimmobilien, da hängt mein Herz dran, das macht mir Spaß und das hat auch dafür gesorgt, dass das Ganze relativ schnell dann auch vonstatten ging. Ich mache das jetzt seit 5 Jahren ungefähr, dass ich da wirklich aktiv in Immobilien investiere. Habe dann zwar vorher schon Immobilien zur Eigennutzung gehabt, zu Beginn eine Eigentumswohnung, die ich dann renoviert habe, auch komplett eigentlich kernsaniert. Habe dann 2, 3 Jahre drin gelebt und habe die dann relativ gut veräußert, um dann das Eigenkapital dann auch zu haben für, für ein Zweifamilienhaus. Und aber alles eigentlich mit dem Hintergrund der Eigennutzung. Also die Immobilien als Kapitalanlage oder als, also ich würde es nicht mal als Kapitalanlage bezeichnen, also ich nenne es, bei mir sind es eher Renditeobjekte. Das mache ich eigentlich aktiv und relativ intensiv auch seit 5 Jahren ungefähr.
Mhm. Lass uns mal so trotzdem die Uhr noch mal ein bisschen zurückdrehen. Vielleicht auch vor diese 5 Jahre. Wie hat denn die Diana angefangen, sich überhaupt mit dem Thema Investieren und Finanzen auseinanderzusetzen? Was war da so für dich der Auslöser oder was war so für dich die Quintessenz, warum du das machen wolltest?
Also die Motivation war eigentlich folgende, dass ich gemerkt habe, dass eigentlich sehr, sehr viel Geld auch in die eigengenutzte Immobilie geflossen ist und irgendwie, wie es halt so ist bei einem Haus, also wir haben damals neu gebaut, ist da eigentlich jeder Cent, der irgendwie übrig war, in die eigengenutzte Immobilie geflossen und dies ist noch zu tun und das ist noch zu tun. Und irgendwie hatte man den Eindruck, alles in dem Moment, wo ein Euro verdient war, ist er auch wieder ins eigengenutzte Haus geflossen. Und irgendwie hat man sich da ein bisschen im Hamsterrad befunden, ist eigentlich nur hinterhergerannt und geguckt, dass die zu dem damaligen Zeitpunkt war meine große Tochter 3 Jahre alt und die mittlere war ein halbes Jahr alt und irgendwie hatte man den Eindruck, ich bin nur am Rennen und ich möchte es auch nicht mein Leben lang machen. Eigentlich nur im Hamsterrad sich einen abstrampeln, hat dann irgendwo auch nach Lösungen gesucht. Genau, und letztendlich, was ich ein bisschen merkwürdig finde, also ich habe selber einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, habe Betriebswirtschaft studiert und Marketing-Hintergrund, bin aber selber nicht drauf gekommen, Immobilien als Geldanlage oder als Investment irgendwie für mich irgendwie, hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, hatte auch vorher in dem Bereich noch mit niemandem Kontakt, der das jetzt so in der Form für sich gelebt hat. Klar, meine eigengenutzte Immobilie, das war aber eigentlich schon das höchste der Gefühle. Also in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, war das eigentlich, hatte ich eigentlich keine Vorbilder, sagen wir es mal so. Und genau, und da gab es so einen Aha-Moment. Ich habe mich im Urlaub befunden mit meinen 2 Kleinkindern und habe irgendwie gemerkt, Mensch, es ist total schwer, irgendwas zu finden, was für Kinder auch irgendwo passend ist. Ja, im Hotel, da möchte man ja dann auch mit Kleinkindern niemand anderen stören. Dann irgendwas zu finden, wo auch ein guter Bereich ist für Kleinkinder, wo es Spielzeug gibt. Also irgendwie war das alles ein bisschen problematisch. Und habe ich gedacht, vielleicht hätte man das Thema nicht, wenn man eine eigene Ferienwohnung hätte. Dann könnte man da Spielzeug reinmachen. Man wüsste immer, was einen erwartet. Man weiß, wie es ist, wenn man Eltern ist, ja, da fängt es an mit, wo schläft mein Kind, kann ich das dort im Reisebett unterbringen, wie beschäftige ich meine Kinder, wenn es mal einen Regentag gibt und lauter so Sachen, was erwartet mich, wenn ich irgendwo hinfahre. Und da gab es eben diesen einen besagten Urlaub, wo ich die Kinder dann auch dabei hatte, wo ich irgendwie gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Und in dem Urlaub hatte ich dann auch ein Buch gelesen. Und dieses Buch hast du bestimmt schon ganz, 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 ganz oft gehört, weil das, glaube ich, sehr, sehr viele, die im Immobilienbereich tätig sind, einfach schon, ja, bei manchen war es eine Initialzündung, also bei mir war es auf jeden Fall so. Das war von Robert Kiyosaki, das Rich Dad, Poor Dad. Und das habe ich eben in diesem Urlaub innerhalb von 2-3 Tagen habe ich es verschlungen, muss ich sagen. Und mir sind da so ein paar Dinge, die man eigentlich schon vom Gefühl her wusste, so ein paar Basics einfach nochmal klar geworden. Und es hat keine 4 Wochen gedauert, nachdem ich aus eben diesem besagten Urlaub zurückgekommen bin und das Buch gelesen hatte, da hatte ich meine ersten 2 kleinen Apartments gekauft, also Ferienapartments.
Ach, direkt 2?
Genau.
Ach, witzig.
Ja, der Plan war erstmal 1 und dann habe ich 1 gefunden, was, sag ich mal, vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, unter dem war, was ich eigentlich ausgeben wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, dann können wir auch noch ein 2. machen. Und habe dann mich dann intensiv auf die Suche begeben und habe dann, wie gesagt, innerhalb von 4 Wochen die ersten 2 Ferienapartments gehabt. Und ja, es war natürlich so ein Gefühl, oh Gott, auf was lasse ich mich da rein? Will überhaupt jemand buchen? Kommen da Gäste? Was muss ich jetzt überhaupt machen? Also es gab wirklich niemanden in meinem Umfeld, der schon mal ansatzweise sowas gemacht hat oder mir hätte da Erfahrungen weitergeben können. Und ja, ich hatte da schon ein bisschen kalte Füße. Also es war jetzt nicht so, dass ich da genau gewusst habe, okay, das wird auf jeden Fall klappen. Allerdings habe ich auch gedacht, okay, selbst wenn es nur einigermaßen die Kredite, also die Rate, die Annuität deckt, und ich daran jetzt, weiß nicht, 15, 20 Jahre lang abzuzahlen hätte, dann hätte ich ja zumindest dann in 20 Jahren eine abgezahlte Immobilie. Und das war eigentlich so der Gedanke, mit dem ich mich dann immer getröstet habe, wenn nichts übrig bleibt, dass es zumindest einigermaßen kostendeckend die Annuität dann eben deckt. Und ja, das war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser.
Mhm. Einfach mal machen und probieren.
Genau.
Das heißt, es war tatsächlich bei dir, ja, wie soll ich sagen, mit Kind? Oder war das schon mit 2 Kindern, glaube ich, hast du gesagt?
Genau.
War das schon 2 Kinder?
Mhm.
Ja. Und da hast du dich dann wirklich dran getraut, direkt 2 Apartments zu kaufen. Waren die bei dir irgendwie um die Ecke oder waren die weiter weg? Erzähl mal.
Genau, also eigentlich gar nicht, weil irgendwie komischerweise hatte ich mir auch in den Kopf gesetzt von Anfang an, ich möchte eine Ferienimmobilie, eben damit man sie auch selber nutzen kann. Und ich wohne jetzt in der Gegend von Karlsruhe, Urlaub zu machen, macht jetzt eher weniger Sinn. Dann habe ich das Gebiet eigentlich, was für uns jetzt naheliegend ist, mal in Angriff genommen. Das war dann der Schwarzwald. Und habe dort an einem Wochenende mehrere Besichtigungen gehabt und mir mehrere Apartments angeschaut, hatte die auch beide Kinder dann dabei. Das war dann wirklich teilweise so, dass ich dann während den Besichtigungen das Kind noch gewickelt habe und so. Also ich sag mal, mega unprofessionell, aber es ist halt so, wenn man Kinder dabei hat, dann ja, ein Kleinkind muss halt immer wieder gewickelt werden. Also ja, es war schon relativ abenteuerlich und an dem Wochenende, wo wir dann im Schwarzwald waren, war irgendwie nicht das passende Apartment dabei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schauen wir uns ein bisschen weiter um. Und das Ende vom Lied ist, dass ich dann das Wochenende drauf mehrere Termine vereinbart habe, auch alles in einer Region. Das war im Sauerland. Und habe dann diesmal die Kinder daheim gelassen, weil es war dann doch ein bisschen stressig. Ich habe da 3 Stunden Anreise gehabt und habe dann aber genau das passende Apartment gefunden, habe das dann auch kurz nach der Besichtigung, also ich saß noch im Auto, habe das kurz abgeklärt, ob wir die Immobilie auch nehmen. Also ich war dort alleine und habe dann den Verkäufern auch noch aus dem Auto heraus zugesagt, habe gesagt, ich nehme die auf jeden Fall. Und wir hatten auch sehr, sehr schnell Schlüsselübergabe, muss ich sagen. Also ich habe da, ich glaube, 2-3 Wochen Vorlaufzeit gehabt. Also ich habe dann im Notartermin auch noch den Kosten-Nutzen-Übergang im Prinzip vereinbart, Schlüsselübergabe. Und habe dann eigentlich auch, das war Ende Januar, das Apartment, ich glaube, innerhalb von 14 Tagen übernommen. Das war so ein bisschen vom Stand her so noch aus den 80ern. Das war ein Bad mit einer Sitzbadewanne drin, also ein Dachgeschoss-Apartment war das. Und das Badezimmer mit Teppichboden und braunen Wandfliesen und also so richtig... Ja, soll ich sagen, man brauchte schon ein bisschen Fantasie, aber ich habe das Potenzial gesehen und dann habe ich das Apartment übernommen. Als ich das erste Mal hingefahren bin, um die Möbel einzurichten, hatte ich die 2 Kleinen dann auch dabei mit Gepäck und 2 Kleinkindern da ins Dachgeschoss hoch. Habe dann gedacht, Mensch, das kann irgendwie zwar anstrengend werden, aber ich kriege das hin. Ich hatte nichts zu essen dabei, habe gedacht, Mensch, da gibt es ja bestimmt auch einen Pizzadienst. Ende vom Lied ist, dass wir so eingeschneit waren, dass an dem Wochenende gar nichts mehr ging auf den Straßen. Also weder ein Pizzadienst kam durch, noch irgendwas. Also es war schon ein bisschen abenteuerlich. Und ich war dann auch ein bisschen in Tränen nah, weil ich versucht habe, dann den Fernseher und die Satzschüssel einzurichten und alles. Und mit 2 Kleinkindern, also es war schon, muss ich sagen, sehr nervenaufreibend. Und ja, also es ist nicht so, dass einem das alles zufliegt und man muss das schon wollen, aber da gab es schon mit Sicherheit den einen oder anderen Moment, wo ich mich gefragt habe, Mensch, kann ich nicht einfach, weiß nicht, daheim sein, ruhig mein Leben vor mich herleben, in meinem Hamsterrädchen strampeln? Und also es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, war das jetzt die richtige Entscheidung? Warum gebe ich mir den Stress? Ich müsste ja eigentlich gar nicht machen. Ich bin jetzt Mama von 2 Kleinkindern. Da gehen viele 3 Jahre lang, bleiben einfach daheim und überlassen die finanzielle Verantwortung vielleicht dann ihrem Partner oder was. Aber irgendwie, ja, wollte ich halt auch irgendwas erreichen und genau, musste da wohl auch durch.
Und ja, davor hast du, sag ich mal, oder ja, doch hast du keinerlei irgendwie Gedanken an das Thema, mal das Geld für mich arbeiten lassen, mal irgendwie Geld investieren, verschwendet oder wie war's? War es? War tatsächlich die Immobilien das erste klassische Investment oder gab es vorher noch was?
Nee, also ganz so war es nicht. Ich habe, als ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, habe ich eigentlich schon relativ früh angefangen, auch in Fonds zu investieren. Aber also mein Fonds-Sparplan, ich hatte da Pharma-Fonds und Biotechnologie-Fonds.
Okay.
Und habe da auch fleißig meinen Fonds-Sparplan bespart und habe da auch ein bisschen was aufgebaut gehabt. Also ich sag mal über einen Zeitraum von, ich denke mal so 6-7 Jahren und hatte dann auch wirklich Glück, weil dieses Geld habe ich dann rausgenommen in dem Moment, wo ich dann meine erste eigengenutzte Immobilie gekauft habe. Also es war dann mein erstes Eigenkapital dann. Das war dann, ich glaube so 2007, 2008, da müsste ich so 26, 27 gewesen sein. Ja, und habe dann eben diesen, eigentlich noch vor dem großen Crash, wo dann ja alles, sag ich mal, also meine Aktien waren damals zum Glück noch was wert. Also ich habe eigentlich kurz vor dem Crash verkauft und hatte dann dementsprechend auch ein bisschen Geld beiseite, um eben die erste Immobilie dann auch zumindest mal die Nebenkosten zu bestreiten. Das hat dann ganz gut geklappt und auch, glaube ich, noch ein bisschen einen Anteil vom Kaufpreis. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau. Ja, also ich halte auch heutzutage noch sehr, sehr viel von Vorsparplänen, habe das auch für meine Kinder, weil ich einfach denke, das, was monatlich abgeht und guckt sich, weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre lang am besten gar nicht an, da hat es absolut seine Daseinsberechtigung und ich denke mal, da kann man auch eine größere Summe dann irgendwo seinen eigenen, wenn man einfach den langfristigen Horizont betrachtet.
Definitiv.
Also so Daytrading oder sowas wäre mir zu stressig, aber Vorsparpläne finde ich eigentlich ganz entspannt, also so ETFs oder genau, oder eben Branchen, wo man einfach denkt, könnte was für die Zukunft geben, aber ich möchte mich da auch nicht in die Themen zu tief einarbeiten. Ja, da muss jeder wissen, wo er affin, glaube ich, ist für.
Ja, klar. Nee, ich habe zum Beispiel für meine Töchter auch ganz dumme zwei ETF-Sparpläne und die laufen und laufen und laufen. Genau. Und wenn sie dann 18 sind, dann können sie frei darüber verfügen und selbst entscheiden, was sie mit dem Geld machen, ob sie das weiter investiert lassen oder vielleicht auch Teil davon entnehmen oder alles entnehmen und vielleicht eine Reise machen, Autoführerschein, was auch immer. Mhm. Ist dann ja, sage ich mal, mein Job, sie da auf die richtige Bahn zu bringen, dass sie da ordentlich entscheiden können, was, dass sie das Geld sinnvoll verwenden.
Genau, genau. Sehe ich genauso. Also ich muss sagen, ich mache auch sehr, sehr viel oder meine Motivation ist eigentlich, hängt größtenteils mit den Kindern zusammen. Mein Ziel war es eigentlich auch nie, in Anführungsstrichen reich zu werden, sondern einfach einen gewissen Background zu schaffen, dass meine Kinder irgendwann mal Dinge machen können, die, sage ich mal, mir vielleicht nicht möglich waren oder einfach auch ja die Freiheit haben, das machen zu können, was sie machen wollen, nicht was sie müssen. Und da denke ich mal, bin ich jetzt innerhalb von überschaubaren Zeitraum relativ weit auch gekommen. Also ich nehme die auch mit zu Besichtigungen oder die waren schon beim Notar dabei, haben dort mit Bauklötzen gespielt oder bei Bankterminen, wo es um irgendwelche Finanzierungen geht. Also die sind da eigentlich cool. Voll eingebunden.
Fühlt sich.
Genau, genau. Und meine Tochter, die Große, schreibt auch als ein Poesiealbum, was möchte ich werden, wenn ich mal groß bin, dann schreibt sie Unternehmerin.
Okay.
Also ich finde es schon ziemlich cool, muss ich sagen. Aber genau, genau. Also Unternehmerin und Sängerin will sie, glaube ich, auch werden. Aber das wird sie noch ein paar Mal ändern.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Definitiv.
Ja, schön. Aber jetzt lass uns mal zurückkommen zu deinen Ferienwohnungen oder zu deinen ersten Immobilien. Da hast du ja dann im Prinzip zwei Stück gekauft. Jetzt würde mich noch ein bisschen so der weitere Weg interessieren. Die hast du dann ja eingerichtet, 80er-Jahres-Stil und hast dann erstmal gehofft, dass da irgendjemand sich einmietet. Wie war es dann? Erzähl mal so von den ersten Gästen. Wie war das? Wie waren so die ersten Abläufe? Weil wenn du sagst, 3 Stunden Anreise dahin, oder nee, es war ja dann noch mehr, oder?
Nee, das, also zu den Apartments waren es dann 3 Stunden.
Mhm.
Und ja, ich bin da ein bisschen, ich weiß nicht, unerschrocken bei dem Thema. Also ich habe auch, mir dieses Wochenende, wo ich dann dort war, habe ich mir sehr vieles vorgenommen gehabt. Also im Prinzip ein paar alte Möbel rausgeschmissen. Da waren noch so Setzkästen an den Wänden. Und ja, also ich habe einfach probiert, mit wenig Veränderungen, am Mobiliar zum Beispiel kam dann halt ein weißes Bett rein und ein weißer Schrank und einfach so ein paar modernere Einrichtungsgegenstände, ein Flachbildfernseher, eine Playstation zum Beispiel, also Kinderspielzeug, also alles, was ich eigentlich gerne vorfinden würde, wenn ich mit meinen Kindern verreisen würde, habe ich dann eigentlich versucht, in dem einen Wochenende dann auch in die Apartments zu bringen. Und habe an dem gleichen Wochenende dann auch noch ein Casting gemacht. Also sprich, ich habe mir Leute gesucht, die das dann vor Ort für mich dann eben auch abwickeln, Kaution entgegennehmen, Gäste empfangen, reinigen hinterher, Verbrauchsmaterialien besorgen. Das sind ja schon relativ viele Dinge auch zu berücksichtigen.
Oh, witzig, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, ein Casting von wie viele Stellen hast du gecastet? Oder wolltest du jemanden also sehr sagen? Ja, wollte gerade sagen, einen, der alles macht dann oder organisiert.
Genau. Also ich habe im Prinzip war mir klar, es muss jemand sein, der sich zum einen mit den Gästen dann auch auseinandersetzen kann, also sprich die Kommunikation übernehmen kann, aber auch das Thema mit den Reinigen, Handtücher, Bettwäsche ist natürlich immer ein Thema.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch wichtig für den laufenden Betrieb, also es geht immer wieder mal was kaputt, ja, also egal ob es jetzt ein, sag mal, was häufiger vorkommt, ist jetzt an den Betten vielleicht ein Lattenrost zum Beispiel, aber es muss auf jeden Fall jemand sein, auch in der Lage ist, mal so kleinere Reparaturarbeiten durchzuführen. Also ich kann deswegen nicht jedes Mal die Ferienwohnung schließen, sondern es muss eigentlich zwischen Check-out von den alten Gästen und Check-in von den neuen, ist ja das Zeitfenster dann teilweise recht überschaubar. Und in der Zeit muss es dann eigentlich auch repariert werden. Und dementsprechend habe ich dann halt auch nach Leuten gesucht, die mir da weiterhelfen können. Hatte dann eben ein paar zur Vorstellung dann dort und hatte auch mich dann an dem Wochenende für jemanden entschieden, wo eben beides abbilden konnte. Und hat auch gewisse Zeit lang sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also wir haben uns da, ja, wie soll ich sagen, im Laufe der Zeit sehr viel Wissen, sehr viel Know-how auch angeeignet, die Prozesse auch permanent eigentlich überarbeitet. Also unter Prozessen verstehe ich solche Dinge wie manche Gäste wollen früher anreisen, manche Gäste wollen später anreisen, manche Gäste wollen in der Nacht anreisen, manche Gäste haben Probleme in der Nacht. Also es sind so die 10 Millionen Kleinigkeiten, die eigentlich um das Thema, ich will jetzt nicht sagen Feriengäste, aber also wir haben es letztendlich mit Menschen zu tun, ja. Und beim Menschen kann von Krankheit über organisatorische Dinge ist die Bandbreite sehr, sehr groß und es muss im Prinzip jemand da sein, der, sage ich mal, auch sehr flexibel ist und dann auch dementsprechend die Gäste gut betreuen kann. Und dann über die Kaution, wir haben angefangen mit 50 Euro Kaution, dann haben wir gemerkt, die Leute geben doch noch nicht so aufs Inventar acht, nehmen wir doch lieber 100 Euro. Aber das sind alles so Dinge, wo man dann eigentlich permanent versucht hat, zu optimieren. Am Anfang durften die Leute auch die Gäste auch ihre Bettwäsche selber mitbringen. Das haben wir dann irgendwann umgestellt, weil dann ein paar Gäste der Meinung waren, es reicht, wenn man einen Schlafsack mitbringt und den dann eben aufs Bett legt und dann hatte man keinen Laken drunter. Also sind alles so Dinge, wo man im Laufe der Zeit einfach sehr viel Erfahrung dann auch gesammelt hat und sich auch permanent damit auseinandergesetzt hat, wie können wir noch was optimieren, wie können wir das besser machen. Einfach geguckt hat, dass die Abläufe besser werden im Sinne des Gastes natürlich auch. Also auf der einen Seite möchte man flexibel sein, auf der anderen Seite muss es natürlich dann auch so passen, dass das Reinigungspersonal sein Zeitfenster hat, um alles wieder so hinzurichten, dass es für die neuen Gäste wieder passt. Also es ist schon sehr viel Detailarbeit und das aus der Distanz zu steuern. Also ich war am Anfang, muss ich sagen, auch sehr, sehr oft vor Ort, so die berühmten Kleinigkeiten klären und dann natürlich auch, es ist ja dann bei diesen zwei Apartments nicht geblieben, also ich habe innerhalb von einem Jahr, hatte ich dann eigentlich am Ende des Jahres 5 Apartments und habe einfach gemerkt, es hat gut funktioniert, es hat mir Spaß gemacht. Ich sag mal, der Aufwand ist oftmals nicht arg viel größer, ob man jetzt 2 oder 3 Apartments hat oder 5 Apartments hat. Und ich habe einfach gemerkt, es funktioniert. Es bringt zum einen natürlich auch den finanziellen Erfolg. Also es ist besser gelaufen, als ich mir je eigentlich erwartet hätte. Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Gedanken ran, wenn die Immobilie abgezahlt ist, bis ich irgendwann mal in Rente gehe, dann ist es ja schon mal ganz gut. Und mittlerweile, muss ich sagen, sind jetzt die ersten Objekte auch schon soweit abgezahlt, getilgt und es wurde halt permanent auch weiter investiert. Also jeder Euro, der eigentlich übrig war, wurde jetzt, sage ich mal, investiert. Ja. Aber es ist halt zur Leidenschaft geworden.
Ja, Diana, jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, wo ich einfach nochmal kurz tiefer einsteigen möchte. Und zwar, die erste Frage, die ich habe, du hast das Casting gemacht. Wie hast du denn die Leute für das Casting gefunden? Hast du da einfach eine Zeitungsanzeige gemacht? Oder wie kamst du an die Leute, die dann im Prinzip bei dir vorgesprochen haben?
Also, es fällt mir relativ leicht. Ich habe, muss ich sagen, schon meinen beruflichen Werdegang immer sehr, sehr viel mit sag ich mal, freiberuflichen Mitarbeitern zu tun gehabt. Und die Suche an sich finde ich jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Also ich habe in dem Fall einfach eine Anzeige über eBay Kleinanzeigen gemacht, habe genau definiert, was ich eigentlich suche. Sozusagen jemand, der eben folgende Bereiche abdecken kann. Und dann haben sich tatsächlich auch einige gemeldet. Ich denke mal, der Vorteil auch bei so Ferienimmobilien ist eigentlich, es gibt schon sehr viele, ich sag mal jetzt vielleicht auch gerade Mutis, die vormittags Zeit haben, ja, und wenn die Gäste dann gegen 10 Uhr auschecken und die neuen Gäste gegen 14, 15 Uhr einchecken, hat man da eigentlich schon ein relativ gutes Zeitfenster, was man jetzt zum Beispiel auch als Mama gut vereinbaren kann mit einem Kind, wo in den Kindergarten geht. Also hatte ich dann im Prinzip da keine Probleme, auch jemanden zu finden.
Und war es dann tatsächlich auch eine Mama?
Ja, tatsächlich, genau. Ah, okay. Und die war auch tatsächlich beim Casting mit ihrem Sohnemann dann da.
Du und gleich einen Aha-Effekt gehabt, oder?
Genau, und ich mit meinen zwei Kleinen. Also wir hatten da gleich so eine kleine Kindergartengruppe miteinander. Perfekt. Und das hat eigentlich von Anfang an ganz gut geklappt. Und wir sind auch über lange Jahre zusammen gewachsen, sagen wir es mal so.
Okay, sehr schön. Ja. Und dann hast du ja gesagt, bei der einen ist es nicht geblieben. Die hast du ja... Oder bei den ersten beiden ist es ja nicht geblieben. Die hast du ja quasi im Januar was war das, 2015?
Genau. Mhm.
Gekauft und Ende des Jahres hattest du dann schon 5.
Genau. Also es war ein spannendes Jahr, muss ich sagen. Und ich sag's mal so, es gibt ja so diesen Spruch irgendwie, never change a winning team. Und ich habe das einfach gemerkt, dass die zwei ersten Wohnungen, die haben mir Spaß gemacht. Die haben, sag ich mal, auch den gewünschten finanziellen Erfolg gebracht. Ich habe kurz nachdem ich die Schlüssel für mein erstes Apartment übernommen habe, ich glaube, keine 3-4 Tage später kamen auch schon die ersten Gäste. Also ich bin jemand, der relativ schnell eigentlich umsetzt und einfach macht, ja, weil ich denke, gerade in so einem Bereich, ich wollte halt in dem Fall noch die Saison mitnehmen. Es war ein Wintersportgebiet und ja, ich habe auch einfach gewusst, okay, ich kann mir jetzt nicht ewig Zeit lassen mit dem Einrichten, weil letztendlich musste auch damit Geld verdient werden. Also es gab auch einen gewissen finanziellen Druck hinten dran. Ich wollte relativ schnell da eigentlich die Schärfe rausnehmen und sagen, Mensch, hier, das funktioniert wirklich, da kommen Gäste. Ich wollte mir dann auch selbst ein bisschen was beweisen. Und auch wenn ich an dem Wochenende, wo ich das Apartment eingerichtet habe, soll ich sagen, in Tränen nah war. Da musste ich einfach durch und habe auch nicht so ewig lang drüber nachgedacht, ob ich das jetzt alles perfekt mache. Aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert und ich hatte auch in der Saison noch einige, soll ich sagen, gute Buchungen. Die ersten Monate waren sozusagen dann auch abgedeckt, was unsere Kreditrate anging. Also wir haben die Objekte voll finanziert, ohne Eigenkapital. Genau, und dann ist eigentlich, muss ich sagen, nachdem wir gemerkt haben, es funktioniert in demselben Haus, wo ich schon eine Ferienwohnung hatte, noch eine angeboten worden, die eigentlich auch damals gar nicht ins Budget gepasst hat, wo ich gedacht habe, Mensch, wir haben jetzt gerade zwei gekauft und die kostet fast das Doppelte von dem, was wir da aufgenommen hatten. Und okay, wir schauen sie aber trotzdem mal an, weil wir waren sowieso vor Ort. Ich hatte die zwei Kleinen dabei, wir haben Urlaub gemacht. Und dann bin ich dann mit der Kleinen auf dem Arm zur Besichtigung gegangen. Ich glaube, die hat mir dann auch noch über die Schulter gekotzt oder was. Also so wirklich aus dem wahren Leben.
Perfekt.
Und dann habe ich gesagt, Mensch, die Wohnung ist super. Die wird auch mit Sicherheit funktionieren, aber die ist eigentlich nicht in unserem Budget. Dann habe ich aber trotzdem dem Makler, es ist über den Makler gelaufen, ein Angebot gemacht, das aber bei weitem nicht das war, was er wollte. Habe gedacht, Mensch, ich habe nichts zu verlieren. Ich probiere es einfach mal. Und dann weiß ich noch, dann kam der Anruf. Ich glaube, das war ein Muttertag sogar, wo mir der Makler gesagt hat, die Verkäufer gehen auf das Angebot ein. Er hat ihnen erzählt, da wollte eine junge Familie das Objekt kaufen. Und es war ein älteres Ehepaar, das die Immobilie jahrelang genutzt hat. Die wollten wieder zurück nach Irland und die sind sehr froh, wenn eigentlich eine junge Familie das Objekt dann auch bekommt. Und das war so eine Herzenssache. Also da kam es, denen kam es nicht mehr auf jeden Euro an, sondern einfach, ja, die Geschichte hat denen dahinter, glaube ich, ganz gut gefallen. Und ich glaube, deswegen haben wir auch den Zuschlag bekommen und ich war dann eigentlich selbst sehr überrascht. Aber da musste man dann auch durch. Also ich habe denen ja gesagt, wir nehmen das Objekt und dann habe ich das mit der Finanzierung das allererste Mal auf einem ganz konventionellen Weg auch finanziert. Also die ersten beiden waren über einen Konsumentenkredit. Ich wage es kaum zu glauben oder kaum zu sagen eigentlich. Einfach einen ganz normalen Ratenkredit abgeschlossen. Die dritte Immobilie war dann über einen ganz normalen Immobilienkredit und den Weg bin ich jetzt außer bei der eigengenutzten Immobilie bisher noch nicht gegangen vorher und es war dann wieder ja, eine andere Herausforderung, muss ich sagen. Also ich bin da, muss ich sagen, 2015 noch relativ unbedarft an viele Dinge rangegangen, aber es hat geklappt.
Oh krass, weißt du noch, was du da Zinsen gezahlt hast dann für diese Konsumentenkredite? Also das waren ja dann keine Baufinanzierungen, sondern wirkliche... Ja, klassische Ratenkredite.
Ja, genau. Also das weiß ich noch ganz genau. Das waren 3,95%.
Okay, das geht sogar noch vergleichsweise, glaube ich,
hab oder? Habe ich dann auch gedacht. Aber ich muss sagen, über das Thema Zinsen habe ich mir zu dem Zeitpunkt auch noch relativ wenig Gedanken gemacht. Ich habe einfach nur geguckt, wie ist meine Gesamtrate? Ist es irgendwie zu bewerkstelligen? Und das Ergebnis habe ich dann mal als positiv gewertet und bin dann einfach mal losgegangen und habe das so gemacht.
Okay, aber krass. Und ja, aber war das dann auch auf längere Laufzeit ausgelegt, diese Kredite, oder waren das eigentlich eher so mit Kurzläufer?
Die waren auf 8 Jahre ausgelegt. Und ich finde aber, was ich eigentlich ganz charmant finde, man ist doch relativ flexibel. Also man kann Sondertilgen, wie man möchte. Wir haben da die 8 Jahre dann auch nicht ausgeschöpft. Und das ist halt der Vorteil wiederum zu einem Immobiliendarlehen, aber klar, wenn man jetzt sieht, diese 3,95% tun natürlich schon weh im Vergleich zu den 1%, die man aktuell irgendwo bezahlt. Aber
ja, klar.
Wie gesagt, diese Gedanken habe ich mir damals noch nicht gemacht.
Ja, learning by doing, wie du so schön sagst, einfach mal machen und im Zweifel halt einfach das nutzen, was man kennt und was halt da ist irgendwie. Ja, cool. Ja,
Ich fand halt auch die Risiken irgendwo doch überschaubar, weil letztendlich, das ist mir eben durch das Rich Dad Poor Dad relativ klar geworden, ich habe dann zwar einen Konsumentenkredit gehabt oder Verbraucherdarlehen, aber letztendlich habe ich ja dann auch in einen Vermögenswert investiert, also sprich, ich habe einen Gegenwert und jeden Monat, den ich eigentlich tilge, baut sich mein Vermögen eigentlich auch auf und das ist so der Gedanke, der mich dann auch ein bisschen beruhigt hat und wo ich dann einfach gedacht habe, okay, also wenn ich jetzt in einem halben Jahr merke, das Ganze funktioniert überhaupt nicht, wo ist mein Risiko? Mein Risiko wäre dann, dass ich im Prinzip die Raten für ein paar Monate in den Sand gesetzt habe, weil das Ganze nicht funktioniert. Und worst case, dann muss ich halt die Teile wieder verkaufen und habe Erfahrung gesammelt und gut ist. Also ich denke, das Risiko war dann doch überschaubar. Es waren keine Luxusimmobilien. Es war vom Preisbereich noch im fünfstelligen Bereich. Und insofern ja, bin ich da... Habe ich für mich entschieden, dass es das Risiko einfach wert ist.
Darf ich mal dreist fragen, was die ersten 2 gekostet haben? Willst du das teilen? Ja.
Die waren im Preisbereich von 50.000.
Pro oder beide?
Beide zusammen.
Okay, das ist wirklich dann überschaubar.
Definitiv, ja.
Okay, und da kann man.
Aber so konnte man 2015 auch noch einkaufen, also das war schon nicht schlecht. Heute finde ich auch solche Immobilien nicht mehr.
Was wären die heute wert?
Ach, das ist ja immer so die Frage, wie man es letztendlich bewertet. Klar. Aber
den Gebiet?
Also man hat vom Quadratmeterpreis her, kann man schon sagen, das ist das Doppelte mit Sicherheit.
Ich wollte gerade sagen, mindestens das Doppelte oder wenn nicht sogar verdreifacht.
Ja.
Okay, super, klasse. Ja, dann hattest du Ende 2015 im Prinzip 5 Stück.
Genau.
So, und jetzt die spannende Frage. Jetzt hast du ja gesagt, 50 hast du heute oder sogar mehr. Nett gesagt, dass du vielleicht gar nicht mehr den Überblick hast,
Ja, ich habe eine
weil es schon so viele
Excel-Tabelle,
sind.
die löst vieles für mich, aber.
Nee, klar. Wie kam dann oder wann kam dann so dieser Turbo? Weil eigentlich, wenn du sagst, von 2015 bis heute 50 Stück aufgebaut, dann hieße das ja für mich in 4 Jahren 45 Immobilien aufgebaut. Wann kam der Turbo?
Der Turbo kam einfach durch das Dranbleiben auch. Also letztendlich dadurch, dass jetzt die Ferienimmobilien an sich dann, sag ich mal, auch andere Überschüsse erwirtschaften, konnte man natürlich dann auch letztendlich mehr investieren, also schneller Eigenkapital auch aufbauen. Und durch das Dranbleiben, also es ist teilweise so, ich habe da als ein bisschen, ich bin relativ schnell. Ich habe auch gar keine Probleme, Objekte zu finden. Es läuft teilweise so, dass ich abends um 10 irgendwie eine Message bekomme, hier ein interessantes Objekt. Und um, ja, kurz nach 10 habe ich das Ding dann eigentlich schon zugesagt, weil ich einfach weiß, okay, ich weiß, was ich draus machen kann. Ich kenne das Gebiet. Ich weiß, welche Straße das ist. Ich erkenne teilweise schon an den Grundrissen, um welches Objekt es sich handelt. Also ich bin
Okay.
relativ schnell handlungsfähig, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe viel, also mittlerweile bin ich so drauf, dass ich auch das ein oder andere Objekt schon zugesagt habe, noch bevor ich es besichtigt habe.
Oh, ehrlich?
Ja, also ich darf es kaum laut sagen, rate ich auch keinem Anfänger, aber ganz im Ernst, wenn man in einem Objekt schon eine Wohnung hat oder zwei, drei Wohnungen, man weiß einfach, man kennt die Details des Hauses, man kennt die Hausverwaltung, man kennt die Schwachstellen, man weiß, wie die Rücklagen sind, dann muss ich sagen, ja, was soll ich da noch großartig? Also ich schaue mir das Objekt dann schon noch irgendwann an, aber erst nachdem ich es zugesagt habe. Ja,
Okay.
also würde ich aber keinen Anfänger raten. Also das ja, ist mit Sicherheit auch eine gewisse Erfahrung, die da hinten dran steckt. Also ich denke halt wirklich das Thema Schnelligkeit, dann Zielstrebigkeit, also ich kann mich relativ gut fokussieren. Vor allen Dingen, es macht mir halt auch Spaß. Also es ist einfach so die Leidenschaft dahinter. Ich glaube, das ist schon ausschlaggebender Punkt. Und du hattest ja vorhin zu dem Thema finanzielle Freiheit was gefragt. Also eigentlich war es schon immer meine Motivation, finanziell frei zu sein. Ich halte auch sehr, sehr viel von dem Thema passives Einkommen, also sei es jetzt über ich weiß jetzt nicht, Affiliate-Marketing oder Webseiten, die man hat, oder über Bücher, die man zum Beispiel produziert und herausgibt. Also da lässt sich ja sehr, sehr viel machen. Und ich finde auch Immobilien, wenn man die sauber eingesteuert hat, ja, also die macht immer die Projektphase sehr viel Spaß. Also sprich das Objekt suchen, die Finanzierung auf die Beine stellen, das Objekt einrichten, das Ganze zum Laufen zu bringen, und dann ist es irgendwann abgeschlossen. Da muss man zwar noch, da hat man, sag ich mal, seine Dienstleister, seine Hausmeister, seine Handwerker, die sich um alles vor Ort kümmern. Und ich kann mich eigentlich aufs nächste Projekt stürzen. Das ist das, wo mir eigentlich sehr entgegenkommt und wo mir Spaß macht und ja, wo sich auch nicht wie Arbeit anfühlt. Also es ist einfach, jedes Objekt hat so seine Geschichte. Es ist, muss ich sagen, ich verbinde Immobilien auch sehr, sehr viel mit Emotionen. Vielleicht eine weibliche Sache, ich weiß es nicht, aber ich kann zu allem irgendwie, weil weiß ich noch, wie ich es erst mal angesehen habe, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie ich mit dem, entweder mit dem Verkäufer gesprochen habe oder mit dem Makler. Und es ist alles so ein bisschen, sowas brennt sich irgendwie ein, und ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Also egal, ob es jetzt so eine, sag ich mal, eine Problemimmobilie ist aus einer Erbengemeinschaft heraus, die total zerstritten ist und so, wo man dann versucht auch noch zu vermitteln. Und da habe ich schon Geschichten erlebt, die, naja, auf der einen Seite traurig sind, auf der anderen Seite muss ich sagen, war ich dann halt auch der Problemlöser, wo dann schlussendlich versucht hat, dann auch mehrere Parteien noch zusammenzubringen, und am Ende waren dann doch alle mehr oder weniger glücklich. Und das sind so Dinge, also man kann zu jedem Objekt so seine Geschichte erzählen, und alles ist irgendwo auch ein Stück weit einzigartig. Also ja, also es macht einfach Spaß. Ich glaube, das ist der Punkt, warum ich dann auch relativ schnell und zügig auf dem Gebiet weitergemacht habe. ja, und Gas gegeben habe. Wobei es mir gar nicht so vorkam. Also wie gesagt, es war einfach so ein Automatismus und ich war sehr fokussiert und dann ging das relativ flott.
Wie hast du denn deine Objekte in der Regel gefunden? Waren es tatsächlich über ImmoScout oder und Konsorten oder ist es dann auch off-market schon oft passiert?
Also ich muss sagen, tatsächlich die meisten Objekte online, also ImmoScout, eBay Kleinanzeigen oder ja, ImmoWelt jetzt teilweise auch natürlich. Wobei ich sagen muss, man muss sehr schnell sein. Also ich habe meine Suchaufträge angelegt, das kann ich eigentlich jedem empfehlen, wenn er ungefähr weiß, was er sucht, ja, dass man dann sich auch wirklich einen Suchauftrag anlegt, sich den auch just in time zuschicken lässt, also nicht nur so eine Zusammenfassung einmal am Tag. Wenn ein gutes Objekt dabei ist, dann ist es dann schon, wenn die Zusammenfassung kommt, schon verkauft. Also es ist wirklich so in dem Moment, wo was eingestellt wird, was ins Raster passt, E-Mail zuschicken lassen oder die Apps aufs Handy eben spielen, dann kriegst du gleich eine Nachricht hier bei ImmoScout was Neues drin. Und schaue ich mir das Ding an, denke, in dem Haus habe ich schon was, schreibe den gleich an, parallel, damit er meine Daten hat, damit er weiß, mit wem er es zu tun hat. Parallel dazu rufe ich aber auch oftmals dann schon an. Ich sage dann, Mensch, ich habe Ihnen gerade schon eine E-Mail geschickt, damit Sie wissen, damit Sie meine Daten haben. Parallel dazu suche ich dann eben gleich das Telefonat. Und entweder, je nachdem, wenn es wirklich ein Objekt ist, wo ich schon in einer Anlage vertreten bin, dann sage ich dem Mensch, hier, Sie haben von mir eine 100% Zusage, brauchen gar nicht weitersuchen, dann haben Sie ein stressfreies Leben und gut ist. Oder ich versuche auch wirklich, auch wenn es mir jetzt gerade vielleicht zeitlich nicht unbedingt perfekt in den Rahmen passt, sage ich dem, ob er morgen Zeit hat oder heute noch Zeit hat. Also sprich, es gibt ja doch manche Verkäufer oder viele Verkäufer, die dann einfach sagen, Mensch, ich möchte die Person, der ich das Objekt dann verkaufe, doch mal persönlich gesehen haben. Dann versuche ich auch wirklich zeitnah den Termin zu vereinbaren, egal ob es mir gerade in den Kram passt oder nicht. Also es muss immer irgendwie machbar sein und dann setze ich mich halt 3 Stunden ins Auto und gut ist.
Oder düst du im Zweifel noch am gleichen Tag hin?
Sozusagen, genau. Ja.
Okay, also so Aktion
mache ich eigentlich schon, weil ich glaube, das ist auch so der Schlüssel momentan, wenn man in Märkten unterwegs ist, so wie die meisten eigentlich, wo relativ umkämpft sind, dann muss man mit irgendwas punkten. Und bei mir ist es halt das Thema Schnelligkeit, Verbindlichkeit dann auch ein Stück weit. Wie gesagt, also ich glaube, bei dem Thema Immobilien kommt es auch sehr stark darauf an, ob man als Mensch sympathisch rüberkommt oder ich möchte jetzt nicht mal sagen sympathisch. Also ich glaube, dass ich oftmals den Zuschlag bekommen habe, obwohl ich nicht das höchste Angebot abgegeben habe oder nicht unbedingt das attraktivste Angebot, aber einfach, weil die Verkäufer wissen, das geht an jemanden über, der es in ihrem Sinne weiterführt. Also ich glaube, das kann ich eigentlich ganz gut rüberbringen und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang ja auch ein großer Pluspunkt dann auch, aber da hat jeder mit Sicherheit so seine Stärken und ich versuche halt das, was mir möglich ist, mit einzubringen und ich habe halt nun mal eine Familie im Hintergrund. Klar, wenn die Leute sehen, hier Mama mit Kleinkindern, also entweder sie unterstellen dir, oh Gott, die kann den Kaufpreis nicht finanzieren, ja, oder sie springen halt darauf an und merken, okay, hier ist jemand, möchte jemand was erreichen für ihre Familie und ich glaube, so kommt es eigentlich meistens an.
Okay. Wie ist es denn bei dem Thema Örtlichkeit? Hast du dich da auf dein Gebiet, wo du die ersten Immobilien gekauft hast, da wirklich festgesetzt oder bist du dann weiter weggegangen auch oder in andere Gebiete noch gegangen?
Also ich habe am Anfang sehr stark fokussiert, weil ich einfach gemerkt habe, es ist einfacher vor Ort. Also wenn man gerade bei Ferienimmobilien, wenn du die Struktur, die Prozesse einmal aufgebaut hast und es funktioniert vor Ort, dann spielt es wirklich keine Rolle, ob du da 3 hast oder 13, ja. Die Prozesse stehen, man weiß, wie das mit der Bettwäsche läuft, mit der Kaution, man kennt seine Leute außenrum. Und ich muss sagen, mit der, wo ich am Anfang begonnen habe, eben das Casting gemacht hatte, die hat dann auch teilweise ihr Unternehmen so aufgebaut, dass sie am Ende, ich glaube, 10, 12 Mitarbeiter hatte. also auch sehr stark an mir dann wachsen konnte. Und irgendwann ging es dann bei mir so weit los, wo ich dann überlegt habe, Mensch, was passiert denn, wenn so ein paar sag mal, Entscheidungen kommen auch politischer Natur. Das war eigentlich immer meine größte Bedenken, was so Wohnraumzweckentfremdung angeht. Und wenn dann tatsächlich doch mal eine Regierung kommt, die dann sagt, Mensch, Ferienvermietung ist alles doof, das verbieten wir komplett, dann habe ich ein Problem irgendwann. Und deswegen habe ich dann auch angefangen, mich erstens vom Gebiet her weiter auszubreiten. Also ich habe auch Standorte, das weiteste, naja, waren 5,5, 6 Stunden.
Oh, also krass.
Auch Feriengebiet.
Okay.
Ja, und das Thema ist, Google Maps sagt dir vielleicht, es sind 5,5 Stunden. In der Praxis braucht man dann eher 7 Stunden, weil die Autobahnen überfüllt sind und mit kleinen Kindern macht es dann nicht wirklich Spaß.
Nein. kann ich nachvollziehen.
Ja, genau. Und letztendlich war es mir aber eben wichtig, da ein bisschen Risikostreuung zu betreiben. Da habe ich dann eben das Thema Ferienimmobilien auch angefangen und ausgebaut und habe dann aber auch irgendwann angefangen, in Mehrfamilienhäuser zu investieren, wo ich dann Festvermietungen auch habe. Was mir jetzt natürlich in der Zeit, wo jetzt, ich wage schon gar nicht mehr auszusprechen, weil ich voll genervt bin davon, aber Corona, es muss ja vorkommen, in jedem Interview mit Sicherheit, hat ja jetzt im April dafür gesorgt, dass ich meine Wohnung komplett schließen musste. Also war jetzt, glaube ich, 5, 6 Wochen komplett dicht, was Ferienvermietung angeht. Dementsprechend natürlich auch die Umsätze, die weggefallen sind. Und da war ich natürlich dann schon sehr dankbar drum, dass ich Festvermietungen hatte und da relativ früh angefangen habe, halt auch Risiken zu streuen, mich nicht nur auf die Ferienvermietung zu fokussieren. Also momentan würde ich sagen, es ist bei mir so 50-50.
Ja. Von dem Gesamtportfolio quasi?
Genau, Ferienvermietung zu Festvermietung. Wobei ich sagen muss, mein Herz schlägt für die Ferienvermietung. Also ich komme einfach aus dem Marketingbereich, das macht mir am meisten Spaß. Aber wie gesagt, um die Festvermietung war ich jetzt auch sehr, sehr dankbar im Sinne von, man hat planbar seine Mieteinnahmen. Genau, wobei ich auch ein paar Mietausfälle hatte bei den Festvermietungen von Mietern, die einfach bei meinem Gastgewerbe arbeiten, Hotelbereich arbeiten, die dann auch ihre Miete nicht zahlen konnten, ja. Also auch das kann passieren. Ja, aber prinzipiell würde ich sagen, nicht alles auf eine Karte setzen. Also eine gewisse Zeit lang fokussieren und dann aber anfangen, sich Gedanken zu machen, auch was für Eventualitäten eintreten können. Ich meine, Corona hatte vor 2, 3 Jahren noch niemand auf dem Schirm. Wie gesagt, bei mir war es eine andere Motivation, wenn tatsächlich mal der Gesetzgeber auf die Idee kommt, Ferienvermietung zu verbieten. Das war halt mein Gedankengang damals, aber der hat mir jetzt natürlich im Hinblick auf Corona auch viel gebracht.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Aber lass uns nochmal ganz kurz auf dein Gesamtportfolio zu sprechen kommen, weil ich es gerade nochmal angesprochen habe. Hast du nur Immobilien oder hast du auch andere, sag mal, Assetklassen noch im Portfolio, die da irgendwo eine Rolle spielen?
Nee, also tatsächlich im Moment nur Immobilien, weil es tatsächlich auch so ist. Also es gab auch schon Vorsparpläne, wo ich für mich angespart hatte.
Ja.
Und das Geld wurde dann entnommen, um zu investieren in Immobilien.
Genau. Okay.
Ja, aber ich muss sagen, mittelfristig möchte ich das natürlich schon wieder ändern. Ich werde jetzt auch in Zukunft, sag ich mal, andere Wege gehen im Sinne von, ich will mir das Leben nicht mehr ganz so schwer machen. Ich will gucken, es ist natürlich schon mit 3 Kindern ein Organisationsaufwand, ja, wenn man dann doch 4, 5 Stunden irgendwo hinfahren muss, ja.
Klar.
Und da dementsprechend will ich jetzt auch gucken, dass ich jetzt die nächsten Immobilien, also ich werde auch weiter in Immobilien investieren, aber da werde ich mich, ja, ich sag mal, regional ein bisschen mehr einschränken jetzt einfach. Einfach, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt 5 Jahre lang in Marathon gelaufen und ja, habe mit Sicherheit sehr viel erreicht auch in der Zeit. Und jetzt kommt aber eine Phase, wo ich, sag ich mal, das in der Form nicht mehr so machen muss, ja. Und jetzt möchte ich einfach die Objekte, die ich jetzt kaufe, ja, so ein bisschen entspannter angehen, sagen wir mal.
Kann man sagen, dass du mit deinen Immobilien finanziell frei geworden bist oder bezeichnest du dich nicht als...
Doch. Also das auf jeden Fall. Mhm. Ich sage mal so, ich könnte, wenn ich möchte, trotzdem 5 Tage die Woche, weiß nicht, jeden Tag 10, 12 Stunden arbeiten. Aber ich muss es nicht. Also es gibt Wochen, da weiß ich, reicht mir eine halbe Stunde oder sowas. Sicherlich, weil ich auch sehr, sehr viel delegieren kann. Also ich habe auch ein paar Hausmeister angestellt. Also sprich, ich kann mir das Leben bequem machen, muss es aber nicht. Ich habe auch andere Tage, jetzt zum Beispiel diese Woche, wo ich zu einem Objekt fahren muss, dann noch zwei, drei andere Termine habe. Da werde ich morgens früh losfahren, 4 Stunden im Auto sitzen, meine ganzen Termine durchziehen und dann abends 4 Stunden zurückfahren. Also es ist schon so, das ziehe ich dann an einem Tag durch, weil ich einfach abends auch wieder bei meinen Kindern sein möchte.
Mhm, okay.
Ja, also es ist schon so, es hat sich jetzt ein bisschen verändert. Die Kinder, gerade wenn man schulpflichtige Kinder hat, also am Anfang war es schon so, dass man dann auch sagen könnte, okay, wenn ich jetzt so einen Tag habe, dann bleibe ich halt 2, 3 Nächte dort, nehme die Kinder einfach mit, dann ist es für mich auch entspannter. Habe ich das wirklich gesagt, entspannter mit Kindern? Ich weiß nicht, aber ja, also zumindest der Terminplan ist dann ein bisschen entzerrt und ja, es ändert sich so ein bisschen. Man muss halt flexibel sein. Ich glaube, das ist wichtig in dem Geschäft einfach.
Definitiv. Definitiv. Ja, dann lass uns mal jetzt so ein bisschen auf das eher Negative eingehen. Jetzt hast du schon gesagt, jetzt bist du 5 Jahre lang einen Marathon gelaufen und willst das Ganze jetzt in Anführungszeichen mit 50 Immobilien ein bisschen ruhiger angehen lassen. oder beziehungsweise was war denn in dieser Zeit, wo du jetzt wirklich die Wohnung und Ferienvermietung und so weiter alles gemacht hast, was war denn da dein größter Fehler beim Thema Investments oder bei den Immobilien?
Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt auf Kennzahlen beruht, sondern ich bin eigentlich ein Mensch, ich glaube immer an das Gute im Menschen und bin da relativ naiv. Ich denke immer, mir will niemand was Böses. Also ich habe hin und wieder die Erfahrung gemacht, dass ich auf die falschen Menschen gesetzt habe. Ich habe über einen meiner Hausmeister sehr, sehr viel Geld verloren, also sehr, sehr viel in Anführungsstrichen zu dem damaligen Zeitpunkt war das schon, tat schon weh. Wo ich einfach im guten Glauben, der war auch Mieter bei mir im Haus, hat ein kleines Kind gehabt, da ist natürlich mein Mama-Instinkt wieder durchgekommen und ich habe dem mehr oder weniger Geld in die Hand gedrückt, damit er verschiedene Materialien besorgt. Hat die Dinger dann auch eingekauft, besorgt, hat mir die Quittungen vorgelegt und hat dafür das Geld bekommen und hat dann, wie ich über einen meiner anderen Mieter erfahren habe, das Material wieder in den Baumarkt gebracht. Also so ist es gelaufen. Am Ende war dann ein 5-stelliger Betrag futsch. Und ich habe eigentlich nie gedacht, dass der Mensch sowas tun würde, weil, wie gesagt, es war jemand, der einfach ein fester Mieter von mir mit Kind, wo ich gedacht habe, der weiß auch, was Verantwortung bedeutet. Also ich habe schon hier und da mal auf die falschen Menschen gesetzt. Also was jetzt die Objekte an sich angeht, klar, es gibt mal Objekte, da gibt es vielleicht ein paar Dinge, wo vielleicht nicht so kalkuliert waren. Ja, also ich meine, die großen Punkte klopfe ich eigentlich immer ab. Was ist mit den sanitären Leitungen, was ist mit der Elektrik, wie sieht es mit der Heizungsanlage aus, Dach, Fenster, das sind einfach so die Posten, wo ich denke, wenn da irgendwie was kommt, da wird es halt teuer. Ich habe auch schon ein Objekt gehabt, wo dann Asbest letztendlich ein Thema war, in den Schornsteinen drin. Das sind alles Dinge, man muss schon mit allem rechnen, einen gewissen Puffer auch in der Hand haben oder einen Plan B. Ja, das ist immer ganz wichtig, denke ich mal, bei Immobilieninvestments. Aber letztendlich glaube ich, der Schlüssel ist auch ganz oft darin, nicht überteuert einzukaufen. Also wenn man jetzt irgendwo eine Immobilie hat, wo, sage ich mal, der Marktpreis bezahlt wird, und der ist momentan nicht gerade niedrig. Und da muss man noch irgendwie on top was investieren, wo man nicht so auf dem Schirm hatte, dann kann das natürlich schon eine Kalkulation durcheinander werfen. Also ich habe eigentlich oft Objekte, die ich unter Marktwert einkaufe. Ich denke auch, weil ich Potenziale vielleicht sehe, die jetzt nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat. Also ich gehe da rein und denke, okay, hier eine Wand rausreißen, den Grundriss optimieren, dann habe ich, denke ich mal, was jetzt alternative Vermietungsstrategien angeht, also ich sag mal möbliert vermieten oder eben Fanvermietung, da kann man dann eh ganz anders kalkulieren, als wenn du mit einer festen Miete irgendwo kalkulierst. Also sprich, ich gehe, glaube ich, denke ich mal, relativ unkonventionell an viele Themen einfach ran und kaufe eigentlich auch nicht wirklich auf Marktpreise ein. Also ja, es ist noch möglich, aber ich glaube, das ist einfach sehr viel Erfahrung oder ich weiß nicht, vielleicht auch Risikobereitschaft oder um die Ecke denken oder ich mag auch Herausforderungen. ich weiß nicht, vielleicht ist es im Immobilienbereich nicht unbedingt der beste Weg, aber mich hat es jetzt zumindest mal noch nicht so negativ erwischt, dass mir es jetzt das Genick gebrochen hätte. Also ich sehe das immer relativ sportlich. Also da geht die Welt nicht unter. Selbst wenn es mal nicht der perfekte Kauf war und wenn mich das Objekt irgendwie so nervt, gibt es ja auch noch bestimmt viele nette Makler, die das Ding auch gerne wieder in den Verkauf bringen. Also sprich, das Problem ist dann überschaubar und dann probiert man es halt eine Zeit lang. Wenn man das Objekt nicht in den Griff kriegt, dann muss man halt sich dann auch von verabschieden. Also verlieben ist schlecht in dem Bereich.
Dann lass uns mal das Blatt umdrehen. Was waren die größten Erfolge?
Also so gesehen, im Nachhinein betrachtet, also ich habe mit Sicherheit sehr viele Objekte, wo ich stolz drauf bin, dass das geklappt hat. Dass, sage ich mal, zum einen vielleicht mein Angebot angenommen worden ist, das ich eben gemacht habe. Ich sage mal, weit unter dem Preis, wie es eigentlich offeriert war. Auf solche Leistungen bin ich stolz. Aber eigentlich, um es ehrlich zu sagen, bin ich tatsächlich auf diese ersten zwei Objekte sehr stolz, einfach den Sprung ins kalte Wasser gewagt zu haben. Ich sag mal, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man als Mama mit zwei Kleinkindern jemanden irgendwie im Umfeld erzählt, hey, ich kaufe jetzt zwei Ferienapartments, also ich habe schon die Frage gestellt, was machst du denn dann damit? Da hab ich gesagt, vermieten. Also ich vermiete die dann, ich bekomme Geld dafür, dass dann Leute bei mir Urlaub machen wollen. Also es ist oftmals bei vielen einfach nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, dass ich damals den kalten Sprung ins Wasser gewagt habe. Darauf bin ich eigentlich sehr stolz, weil ich definitiv nicht gewusst habe, was mich erwartet. Und 2015 gab es jetzt auch noch nicht so viele, also mittlerweile gibt es ja unter anderem mit deinem Podcast oder was der Thomas Knedel da produziert, finde ich wirklich spitze. Da gibt es ja sehr viel Know-how, wo auch gratis weitergegeben wird, ja, also sehr viel Erfahrungswerte. Das war 2015 noch nicht der Fall, da wäre ich froh gewesen, wenn ich irgendjemanden gehabt hätte, wo ich mal hätte fragen können oder wo auch ansatzweise vielleicht hätte nachvollziehen können, wie fühlt man sich denn dabei? Wie fühle ich mich mit zwei kleinen Kindern jetzt einen Haufen Schulden zu machen? Also ich Haufen ist relativ, ja, aber in unserer Situation damals war das schon sehr, sehr viel Geld, ja, oder eben der Sprung ins Unbekannte. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig, hatte zwar ein bisschen Einkommen, aber wie gesagt, letztendlich halt auch nur eine reduzierte Arbeitszeit, weil ich halt zwei Kleinkinder hatte. Es hat schon funktionieren müssen, ja. Und eigentlich bin ich darauf sehr, sehr stolz, dass ich mich da aus meiner Komfortzone gewagt habe, mich für mich dann entschieden habe, es kann oder soll nicht die nächsten Jahre so weitergehen, dass ich eigentlich immer nur im Hinterherrennen bin. Jeder Euro, der übrig bleibt, fließt dann irgendwie in was anderes. Also das ist eigentlich die Leistung, auf die ich tatsächlich stolz bin, ja.
Und ich glaube, das kannst du auch sein, weil ich kenne es ja selber mit zwei Kids. Und im Hintergrund ist es schon nicht ohne, wenn man da zumindest mal irgendwo hinfährt, um einfach mal eine Besichtigung zu machen. Ja, ich bin da ganz froh, dass meine Frau dann im Zweifel, wenn ich mal eine Besichtigung mache, die Kinder hütet und ich da einfach alleine losfahren kann. Wenn ich die jetzt alle noch dabei hätte, dann wüsste ich schon, das würde in Anführungszeichen in Stress ausarten, weil das doch nicht, wenn ich da vier Stunden zurück. Ja, das ist schon nicht ohne. Von daher Hut ab von meiner Seite, definitiv.
Ja, danke dir.
Dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo geht die Reise noch hin? Jetzt hast du ja schon gesagt, das Ganze willst du jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Also in 10 Jahren habe ich meine Ferienimmobilie in Strandnähe. Das ist noch mein Wunsch. Also ich bin bisher nur in Deutschland investiert. Ich möchte dann aber auch gerne mal was für mich haben, wo ich dann tatsächlich auch in meiner Rente nutzen kann.
Was schwebt dir vor?
Ich bin ein Inselmensch. Ich brauche was mit Palmen, mit Sandstrand, Mir würde da eigentlich das europäische Ausland genügen. Ja, weiß jetzt nicht, Mallorca oder Sardinien finde ich sehr schön. Also das sind eigentlich so, das sind so die Herzensobjekte, wo ich mir da kaufen möchte. Ja, wobei das auch noch ein bisschen Zeit hat. Also im Moment muss ich sagen, möchte ich eher gucken, dass ich mir das Leben unterm Strich ein bisschen leichter mache. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, jedes Jahr vielleicht noch so ein, zwei Objekte zu kaufen. Kann ich, muss ich nicht, aber die Objekte sollen dann so sein, dass meine Kinder dann irgendwann sagen, Mensch, Mama, du hast da Objekte, die sind pflegeleicht, die können wir gerade so weiterlaufen lassen. Und ich habe auch im letzten Jahr für meine Kinder eine Vermögensverwaltung gegründet. Eine Kommanditgesellschaft ist es, wo ich dann einfach auch die Geschäftsanteile meinen Kindern dann soweit, die partizipieren dann eben davon. Es ist relativ durchdacht, das ganze Thema, weil ich dann auch nicht möchte, hier, liebes Kind, du kriegst Immobilie A und du Immobilie B. Das wollte ich eigentlich vermeiden, sondern die neuen Objekte sollen dann eigentlich da reingekauft werden. Und irgendwann, ja, wenn ich dann, ja, also dass die Kinder dann irgendwann das, die Firma weiterführen können. Und das sind eigentlich so die Ziele, die ich jetzt eingesteuert habe und die, ja, einfach gemütlich meinen Weg so weitergehen, ja.
Perfekt. Klingt doch gut. Dann, ja, ein Thema würde mich jetzt noch interessieren. Jetzt hast du schon vorhin mal Rich Dad Poor Dad angesprochen als Buch. Gibt es noch weitere Bücher, die du unseren Hörern ans Herz legen kannst?
Ja, also Rich Dad Poor Dad finde ich eigentlich für die Leute ganz sinnvoll, die, sag ich mal, frisch oder beginnen wollen mit Investieren. Einfach so diese Basics. Also für mich war da eigentlich die Kernbotschaft, dass bei jedem Investment mindestens ein Euro übrig bleiben muss. Also sprich, in manche propagieren vielleicht auch hier, du musst ja nur 50 Euro drauflegen oder nur 100 Euro drauflegen. Also so würde ich nie investieren, muss ich sagen. Gerade bei Immobilien finde ich das eigentlich fatal, weil ja, es gibt so Dinge, da möchte ich auch noch mal ein bisschen drauf sensibilisieren, vielleicht nicht unbedingt nur bei Frauen, aber es ist doch wahrscheinlich, dass man ein reduziertes Einkommen hat, wenn man zum Beispiel Kinder bekommt, da geht man in Elternzeit, egal ob es jetzt die Frau oder der Mann ist, aber man hat einfach dann nur noch 67% von seinem Nettoeinkommen zur Verfügung und wenn du dann, sag ich mal, Objekte investiert hast, wo du jeden Monat 50 Euro drauflegst oder 100 Euro drauflegst, dann kann das schon echt wehtun, ja. Und Rich Dad Poor Dad hat mich eigentlich gelehrt, zu sagen, okay, wenn ich bei jedem Objekt den berühmten Euro übrig habe, könnte ich mir eigentlich 100 Objekte kaufen und hätte, also es gibt kein Limit nach oben, sagen wir es mal so. Das fand ich eigentlich bei dem Buch sehr, sehr sinnvoll oder habe ich da besonders gut verstanden. Und für die etwas Fortgeschritteneren muss ich sagen, ich halte sehr, sehr viel von Philipp Scharf. Der Philipp Scharf ist ein Finanzierer, also ein freiberuflicher Finanzierungsvermittler. Ich kriege hier kein Geld für die Werbung, also bitte nicht falsch verstehen. Ich schätze ihn nur einfach sehr, weil er, sag ich mal, Philipp bietet sehr, sehr guten Content und er hat auch ein Buch gemacht, Immobilienstratege heißt es. Ist teilweise, wie soll ich sagen, da ist sehr, sehr viel Content drin, jetzt nicht unbedingt sehr, wie soll ich sagen, literarisch anspruchsvoll, aber das, was er da versucht zu vermitteln, kommt echt rüber. Und da können auch Leute, die so ein bisschen fortgeschritten sind, auch mit Sicherheit noch das ein oder andere mitnehmen. Also kann ich da wirklich jedem ans Herz legen.
Sehr gut. Da verlinken wir dann alles sehr gerne in den Shownotes. Dann, nachdem wir jetzt die Stunde schon gut geknackt haben, würde ich vorschlagen, kommen wir langsam auch zum Ende, liebe Diana. Okay. Abschließend kommt jetzt ein Einsteiger zu dir. Und sagt, liebe Diana, ich finde es total spannend, was du jetzt erzählt hast mit Ferienvermietung, aber auch mit ja, alternativen Vermietungsstrategien und so weiter. Heute würde ich gerne noch anfangen, das Ganze auch so umzusetzen und da Gas zu geben. Was kannst du mir für einen Rat mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm sagen?
Also ich werde tatsächlich oft gefragt, auch über meine Immobilien-Ladies-Gruppe. Da habe ich mittlerweile über 3000 Frauen drin, wo ich auch öfters mal solche Fragen dann beantworte. Also ich mache kein Coaching oder sowas, sondern ich möchte einfach bei den ersten Steps so ein bisschen weiterhelfen. Ja. Und habe da auch viele, Frauen, die sehr, sehr viel Know-how haben und wir uns da gegenseitig unterstützen. Und was ich eigentlich, wenn jemand seine Ausbildung beendet hat, also das würde ich eigentlich raten, mach deine Ausbildung fertig, guck, dass du die ersten Lohnzettel hast, also ich sag mal mindestens 3 Monate, vielleicht aus der Probezeit auch schon raus bist. Und mit diesen Lohnzetteln gehst du zu einem kompetenten Finanzierungsvermittler, kaufst deine erste Immobilie und machst auf dem Weg weiter.
Perfekt. Sehr schön. Die Immobilien-Ladies-Gruppe. Erzähl mir mal ganz kurz was dazu. Ist ja eine Facebook-Gruppe nur für die Damen unter uns und unter unseren Hörern. Erzähl mal kurz was dazu. Was findet oder was erwarten da die potenziell künftigen Immobilien-Ladies, die da vielleicht Interesse haben, da auch beizutreten?
Ja, also ich muss sagen, es ist relativ spontan geboren letztes Jahr, weil ich eben oft angeschrieben worden bin. Ich hatte da auch so ein kleines Interview gegeben, wo ich so ein bisschen was über mich erzählt habe und nämlich sehr, sehr oft gefragt worden, Mensch, wie hast du das gemacht und kannst du mir nicht weiterhelfen? Und ich bin eigentlich jemand, ich helfe schon gerne weiter, aber mein Engpass ist eigentlich der Faktor Zeit. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt, 30 versuche, immer dasselbe zu erzählen, gründe ich einfach mal eine Gruppe. Und jetzt ohne Werbung oder sowas sind wir jetzt mittlerweile innerhalb von einem Jahr auf über 3000 Frauen angewachsen. Ich biete keine Coachings an. Ich versuche da einfach Fragen zu beantworten. Habe auch, wie gesagt, sehr viele kompetente Frauen in der Gruppe. Warum habe ich mich auf das Thema Frauen konzentriert? Weil ich einfach merke oder gemerkt habe, dass in meinem Umfeld relativ wenig unter Frauen darüber gesprochen wird. Also ich habe noch nie irgendwie ein Kindergartengespräch geführt, wo ich mich mal über Immobilien ausgetauscht habe. Das ist irgendwie was für Frauen irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm ist und aber doch teilweise sehr viel Interesse da ist. Und ich glaube, es ist halt doch nochmal ein anderes Thema. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis in einer anderen Gruppe, wo auch eine Frau gefragt hat, ja, wie sieht es dann aus, wenn ich eine Immobilie kaufe und eben 100 Euro drauflege. Und da habe ich gewagt zu sagen, hey, die 100 Euro tun dir jetzt vielleicht nicht weh. Ja, jetzt bist du hier gerade, hast noch keine Kinder, kannst noch aus dem Vollen schöpfen, aber was ist, wenn du mal Kinder hast? Ja, dann hast du wirklich entweder weniger Zeit oder weniger Einkommen oder okay, vielleicht arbeitest du auch Vollzeit weiter, wie auch immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass sich dein Einkommen reduziert und dann tun eben die 100 Euro schon weh. Und dann bin ich so angegriffen worden, weil ich darauf hingewiesen habe, dass 100 Euro oder dass doch auch Männer in Elternzeit gehen können und so. Meine Botschaft wurde einfach nicht verstanden. Also ich wollte einfach nur sagen, hey, die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass du dann einfach Einkommensverluste hast und dann tun 100 Euro definitiv weh. Deswegen würde ich so nicht investieren. Und darauf möchte ich einfach sensibilisieren. Ich glaube, die Themen sind halt doch nochmal ein Stück weit anders. Unter Frauen. Ich möchte auch, dass wirklich solche, naiven Fragen gestellt werden können, Anfängerfragen. Ich möchte, das soll auch kein Wettbewerb sein, kein Budenwettbewerb, wer mehr Buden jetzt kauft innerhalb von kurzer Zeit. Also, das möchte ich dort alles nicht in der Gruppe haben. Und wie gesagt, ich verdiene damit kein Geld. Ich möchte einfach ein bisschen was weitergeben und nicht mehr und nicht weniger.
Finde ich gut. Verlinken wir dann auch in den Shownotes und wer da mal reinschnuppern möchte, der kann dies gerne tun. Diana, dann kommen wir jetzt zum Ende. Wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie kann man dich am besten erreichen?
Also sehr gerne eben über mein Profil bei Facebook, Diana Alexa Keil, mich einfach anfragen, Freundschaftsanfrage. Spezielle Fragen zum Thema Immobilien versuche ich eigentlich über die Immobilien-Ladies-Gruppe, die eben auch bei Facebook ist, zu beantworten, einfach damit mehrere davon partizipieren können und ich eigentlich auch nicht so unendlich viel Zeit habe. Oder per E-Mail einfach info@immobilien-ladies.de, da kann man mich auch erreichen.
Perfekt. Diana, dann von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Sehr, sehr inspirierend. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
Daniel, also vielen herzlichen Dank. Vielleicht zum Abschluss einfach nochmal, Frauen, traut euch. Es gibt keinen Grund, warum ihr es nicht könnt. Auch mit Kindern, es mag nicht immer alles leicht sein, aber wenn es leicht wäre, könnte es jeder. Also von daher, traut euch aus eurer Komfortzone. Lasst euch von eurem Umfeld nicht erzählen, dass das alles schwierig ist. Und probiert es einfach mal selber. Und Wenn ihr Fragen habt, kommt auch gerne auf mich zu, ja?
Perfekt. Diana, ich danke dir. Mach's gut.
Mach's gut, Daniel. Bis dann. Danke. Ciao.
Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das Ganze dauert keine 2 Minuten, jedoch unterstützt du damit mich und meine Arbeit für den Podcast. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich der Investor Stories Community über Facebook anzuschließen. Vernetze dich dort mit Gleichgesinnten, tausche dich mit anderen Menschen, die ebenso die Verantwortung für ihre Finanzen selbst übernommen haben, aus und profitiere vom Know-how vieler erfahrener Investoren. Neben dem aktiven Austausch erwarten dich regelmäßige Community-Aktionen, Gewinnspiele und noch vieles mehr. Den Weg zur Community findest du über www.investor-stories.de/community. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, alles Gute und habe die Ehre, dein Daniel.